eine gläubige Religionslehrerin, mal in ihrer Klasse gefragt, wer von euch möchte mal eine neue Religion gründen? Es ging natürlich um ein Rollenspiel. Vier Jungs haben sich dann gemeldet, wurden nach vorne gebeten. Und dann hat diese Religionslehrerin diesen vier Jungs den Auftrag gegeben. Einfach so mal in der Vorstellung, gründet eine neue Religion, von der ihr wisst, dass sie nicht wahr ist. Und eure Aufgabe ist jetzt in den nächsten Wochen, möglichst viele Menschen zu überzeugen, das zu glauben und das zu tun, was ihr ihnen sagt, so euch zu folgen. Und dann gab diese Religionslehrerin diesen Jungs noch eine Frage mit. So. Was könnte der Grund sein, dass ihr so etwas tun würdet? Was könnte es euch bringen, eine neue Religion zu gründen? Bitte euch mal, das für euch zu überlegen. Was könnte es bringen, eine neue Religion zu gründen, von der man weiß, dass sie nicht wahr ist? Vielleicht sagt der eine jetzt, das kann Reichtum bringen. So. Kann reich werden, wenn da die Gläubigen alle ihr Geld. So. Es kann viel Macht geben. So. Man wird berühmt. Und vielleicht hat man auch so als junger Knabe, jung gedacht, so, vielleicht hat man auch ein bisschen Erfolg bei den Mädchen. Kann ja sein. Oder zumindest jeder Religionslehrer oder fast jeder, den ich da kenne, der wurde reich, hatte viel Macht, ist heute noch berühmt so und nicht wenige hatten auch mehrere Frauen. Und jetzt sagt die Religionslehrerin, aber stellt euch vor, ihr habt all das dann nicht. Ihr werdet arm, ohne Ruhm, ohne Macht, ihr werdet ausgepeitscht, ins Gefängnis geworfen, ja bis zum Tod müsstet ihr gehen. Wärt ihr dann immer noch bereit, eine neue Religion zu gründen, von der ihr wisst, dass sie nicht wahr ist? Und die Jungs gingen dann wieder an den Platz, sie hatten kein Argument mehr. Wir schauen uns heute eine Gemeinde an, die erlebte genau das. Sie erlebte Armut, sie erlebte, dass sie ohne Ruhm war, ohne Macht, ausgepeitscht, ins Gefängnis geschossen, bis zum Tod. Und doch blieben diese Christen in Smyrna treu bis zum Tod. Warum? Ich habe nur einen Grund gefunden, weil es eben keine erfundene Religion ist, von der man weiß, dass sie falsch ist, sondern weil es die Wahrheit ist. Wir wollen gemeinsam aufschlagen, Offenbarung 2, Vers 8 bis 11. Wer die Bibel dabei hat, darf gerne mit mir mitlesen. Offenbarung Kapitel 2, ab Vers 8, da steht: Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern sind die Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet, und ihr werdet in Bedrängnis sein, 10 Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Jesus schreibt ja 7 Briefe an 7 Gemeinden. Und ich finde das noch faszinierend so. Wir haben von Jesus ja einiges in den Evangelien, aber irgendwie nichts, was er gesagt hat zu einer Zeit, da es schon eine Gemeinde gab. Und jetzt haben wir am Schluss in der Bibel noch 7 Briefe, die hat Jesus wie selbst geschrieben und zumindest diktiert. An 7 konkrete Gemeinden. Und immer steht am Schluss, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Den Gemeinden, nicht nur einer Gemeinde. Wir hatten vor einem halben Jahr auch gerade eine Predigtserie zu den 7 Sendschreiben. Thomas hat mich dann angeschrieben und gefragt, ob ich hier auch eine Predigt dazu halten kann. Das war gerade sehr passend, weil ich ja selbst auch in dieser Serie war. Und ich habe bei uns in Aarau immer so die Predigten so aufgebaut, dass mein Anliegen war, so wie die Frage zu stellen, was möchte denn Jesus dieser Gemeinde damals sagen und was will er, der Heilige Geist, heute unserer Gemeinde sagen? Das ist die Frage heute Morgen. Was möchte der Heilige Geist der EGA mitteilen? Jesus schreibt hier also an die Gemeinde in Smyrna. Smyrna war eine reiche Handelsstadt. Heutiges Izmir hat ca. 4,4 Millionen Einwohner heute, damals ein paar weniger. Jesus stellt sich jeder Gemeinde individuell vor. Der Gemeinde in Smyrna stellt er sich vor als, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Jesus sagt, ich bin der Erste. Ich war dabei, als das Universum geschaffen wurde. Wer von euch war dabei? Klar, oder? Das ist diese rhetorische Frage, die Gott auch Hiob stellt. Warst du dabei als? Wir sagen nein, natürlich nicht. Aber dann müssen wir auch sehen, wenn Jesus der Erste war, dann hat er auch etwas zu sagen, auch in unserem Leben. Er ist der Erste. Und er ist auch der Letzte. Weiß nicht, wie es dir im Moment gerade geht. Vielleicht sitzt du da und denkst, ich kenne auch Armut. Ich kenne irgendwie auch das Gefühl von Bedeutungslosigkeit. So. Ich kenne auch Leiden. Vielleicht leidest du im Moment gerade. Vielleicht sogar unter Corona und unter den Maßnahmen. Wir leiden vielleicht unter Krankheiten, unter Bedrängnissen, Verfolgung, Versuchung, was auch immer. Und jetzt sagt Jesus, ich bin der Letzte. Das heißt, das letzte Wort in deinem Leben wurde noch nicht gesprochen. All das hat nicht das letzte Wort. Auch der Tod hat nicht das letzte Wort. Gibt es in diesem Universum irgendeine Macht, die stärker ist als der Tod? So eine Macht, die den Tod aufhalten kann? Eigentlich nicht, oder? Es ist todsicher, dass wir sterben müssen. Und jetzt sagt Jesus, ich bin der Letzte. Das heißt, ich habe auch die Macht über den Tod. Jesus selbst sagt, ich war tot und bin lebendig geworden. Jesus hat gelebt unter uns als Mensch. Gott, der Mensch wurde und Gott geblieben ist. Und ich sage es immer so, Jesus hat das Leben gelebt, das wir eigentlich leben müssten, um vor Gott bestehen zu können. So hat Jesus gelebt. Und dann ist Jesus gestorben, weil wir nicht so leben, wie wir leben müssten, um vor Gott bestehen zu können. Und er starb für unsere Sünde. Und jetzt sagt Jesus, und ich biete dir jetzt meine Gerechtigkeit, meine Heiligkeit, meine Perfektion an. Luther nennt das den fröhlichen Tausch. Ich gebe Jesus meine Sünden, meine Unperfektheit und meine Unperfektion, meine Unheiligkeit, und Jesus gibt mir stattdessen seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit. Eine Perfektion. Und ich darf sagen, Jesus, vergib mir, komm du in mein Leben, und dann kommt Jesus durch den Heiligen Geist in mein Leben und jetzt kann ich so leben, wie es Jesus möchte, also Jesus in mir. Und ich kann so leben, wie es Gott gefällt, treu bis zum Tod, weil Jesus in mir lebt. Dann sagt Jesus, ich kenne. Das schreibt Jesus jeder der sieben Gemeinden, das werdet ihr merken. Schreibt immer, ich kenne oder ich weiß, das gleiche Wort im Griechischen, oida, ich weiß oder ich kenne. Was weiß Jesus ganz konkret von dieser Gemeinde in Smyrna? Drei Dinge. Erstens, ich kenne deine Bedrängnis, deine Verfolgung, deine starken Leiden. Zweitens, ich kenne deine Armut. Jetzt müssen wir sehen, in Smyrna war man ja reich, es war eine reiche Handelsstadt. Und die Christen, sie sind doch arm. Wahrscheinlich wurden sie von der Gesellschaft ausgeschlossen. Durften nicht in die Schule, durften nicht arbeiten. Darum, du bist arm. Das sagt Jesus aber, du bist aber reich. Wir können äußerlich arm sein, und innerlich doch reich. Das Gegenteil gilt übrigens auch, dass man äußerlich ganz reich ist und innerlich verkümmert. Vielleicht wäre das, was Jesus den Menschen in der Schweiz sagen müsste. So. Ihr seid reich, aber arm. Die Gemeinde in Smyrna, das Gegenteil, fand die Einleitung wunderbar vorher. Diesen Brief, habe ich auch den Eindruck, der betrifft uns nicht so sehr wie die anderen sechs. So mein persönlicher Eindruck. Der ist vielleicht eher passend für Christen in Nordkorea oder wo auch immer. Weil uns Jesus vielleicht genau das Gegenteil schreiben müsste. Du bist reich, aber innerlich total arm. Und doch glaube ich, dieser Brief hat uns auch einiges zu sagen, auch in der Schweiz. Das Dritte noch, Ich kenne die Lästerungen von denen, die sagen, sie seien Juden. Lästerung, Blasphemie im Griechischen. Da gab es wahrscheinlich Juden in Smyrna, die haben gesagt, ihr gehört gar nicht zum Volk Gottes. Sie haben Gott damit gelästert. Vielleicht auch dadurch, dass sie gesagt haben, Jesus ist gar nicht Gott. Und Jesus sagt, die sind Juden, geben es vor, aber sind es eigentlich gar nicht. Sondern sind die Synagoge des Satans, die Versammlung des Teufels. Nun müssen wir da sehen, das ist keine antisemitische Aussage, sondern eine theologische Aussage. In Römer 2, 28 und 29 schreibt Paulus, der ist ein wahrer Jude, der es inwendig ist, also der Jesus als Messias anerkennt. Die anderen haben Satan zum Vater, das hat Jesus selbst so gesagt, Johannes 8. Er sagt zu den Juden, ihr habt den Satan zum Vater, weil sie Jesus nicht als Messias anerkannt haben. Wir sehen also, Smyrna war eine leidende Gemeinde. Und wir lernen hier zunächst einmal, dass wir als Christen auch leiden können, selbst wenn wir eigentlich alles richtig machen. Smyrna, dieses Sendschreiben ist eines von zwei Sendschreiben, das keinen Tadel enthält. Eigentlich ein wunderbares Sendschreiben. Jesus sagt nirgends, aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast zum Beispiel. Das ist einfach alles positiv hier. Und doch, die Gemeinde litt. Das müssen wir mal festhalten. Wir können Jesus kompromisslos nachfolgen und doch leiden. Und wenn du heute hier sitzt, verstehst du Gott vielleicht und leidest, verstehst du Gott vielleicht nicht. Leid hat ja viele Facetten. Ich weiß nicht, warum du leidest. Ich möchte drei Möglichkeiten dir mitgeben, warum du vielleicht leidest. Die erste Möglichkeit ist, du bist selber schuld, dass du leidest. Ich bin mit dem Auto hierher gefahren und habe gedacht in Zürich, Mann, oh Mann, das viel Blitze rum. Und gedacht, das wäre jetzt so ein gutes Beispiel oder so für die Predigt, so, wenn es mir jetzt blitzt, dann bin ich total selbst schuld. Aber nein, ich fahre gut und so. Und dann geht da vorne. Ei. Ist da wirklich 30-Zone? Ja, jetzt weiß ich es auch. Wahrscheinlich fahre ich mit 40 so gerade noch. Ah. Total selber schuld, oder? Also meine, als Aargauer verstehst du das nicht, dass es so viele Blitzer gibt. Wir haben keinen stationären Blitzer im ganzen Kanton. Du kommst auf Zürich, bam, 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 bam. Gut, also es gibt Dinge, die hat man total selbst verschuldet. Vielleicht auch in deinem Leben. Du hast etwas gemacht in der Vergangenheit, das bereust du heute zutiefst. Vielleicht zu einem Zeitpunkt, da warst du noch gar nicht mit Jesus unterwegs. Und jetzt leidest du. Aber auch als Christen kann man Dummheiten tun. Manchmal schlittert man wie hinein. Und manchmal ist es auch ganz lange geplant so. Denk Stichwort Ehebruch, Stichwort Lüge, sonstige Tat. Ist auch nicht, vielleicht wenn man zu schnell fährt mit dem Auto. Also es ist nicht nur der Blitzer, oder? Es gibt ganz, ganz schlimme Sachen, die passieren. Dann ganz, ganz heftige Nachwirkungen haben. Oder wenn man zu viel Alkohol trinkt oder was auch immer so. Und man hat vielleicht mal vor 20 Jahren, vor 10 Jahren oder so irgendwann mal etwas gemacht, da leidet man heute noch darunter. Aber man ist eigentlich selbst schuld. Und auch wenn wir als Christen das bereuen und bekennen und Jesus uns das vergibt, müssen wir dann in der Regel die Konsequenzen davon tragen. Also man ist selber schuld. Es gibt eine zweite Möglichkeit, warum du leidest. Jemand anderes ist schuld. Und du kannst gar nichts dafür. Vielleicht die Eltern, die Geschwister, die Nachbarn, der Chef, dich zutiefst verletzt. Es tut so weh. Oder etwas getan, worunter du leiden musst. Ich denke an Kinder, die leiden, weil die Eltern, man kann gar nichts dafür. Man leidet, weil man in einer Welt lebt, die nicht perfekt ist. Da gibt es Umweltkatastrophen, da gibt es Krankheiten, da gibt es Seuchen, da gibt es Schicksalsschläge und wir können gar nichts dafür, aber wir leiden. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, warum wir leiden. Nicht wegen uns, nicht wegen anderen, sondern weil Gott das einfach bewusst zulässt. Vielleicht sogar, weil wir Jesus Christus nachfolgen. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 20b, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch auch verfolgen. Und Paulus gibt uns eine Verheißung mit. In 2. Timotheus 3, Vers 12. Und er schreibt dort, alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, die werden reich werden. Immer gesund sein. Macht haben. Mit Jesus geht es gut durchs Leben. Wohlstand. Nein. Paulus sagt, und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, die werden Verfolgung erleiden. Die Bibel ist voller Vorhersagen, dass diejenigen, die Jesus nachfolgen, verspottet werden, ausgepeitscht, ins Gefängnis geworfen, vor Gericht gezerrt, also große Schwierigkeiten und Nöte erleben. Und vielleicht hast du das selbst auch erlebt in der Schule, dass du ausgelacht wurdest, weil du dich zu Jesus bekannt hast. Vielleicht hast du mal eine Arbeitsstelle, eine Lehrstelle nicht erhalten, weil du zu Jesus gehörst. Vielleicht hat dir eine gute Freundin, ein guter Freund die Freundschaft gekündigt. Sagt, ja, mit dem Jesus will ich nichts zu tun haben. Vielleicht hast du versucht, das Nachbarskind einzuladen in die Jungschi oder was es da auch immer gibt und so. Und seit diesem Zeitpunkt ist irgendwie die Beziehung ein bisschen komisch so. Das kann es auch bei uns geben. Ich habe auch schon ein bisschen so das erlebt in meinem Leben. Wenn ich so darüber nachdenke, muss ich doch sagen, eigentlich ziemlich harmlos. Wenn man bedenkt, ich habe auch bei Open Doors geschaut, die aktuellsten Zahlen von 2020, dass im Jahr 2020 über 1000 Christen zu Haftstrafen verurteilt worden sind, fast 2000 Christen entführt worden sind oder vermisst werden, fast 3000 Christen ohne Gerichtsverfahren inhaftiert wurden, über 4000 Kirchen geschlossen oder zerstört wurden und fast 5000 Christen weltweit getötet wurden. Und das nur, weil sie an Jesus Christus glauben. Das bewegt mich. Da denke ich, ja, ist eigentlich noch harmlos, das, was wir hier erleben. Weltweit so viele Menschen, so viele Gläubige, die leiden, weil sie Jesus Christus nachfolgen. Smyrna ist die leidende Gemeinde in der Verfolgung. Und jetzt sagt Jesus dieser Gemeinde, fürchte dich nicht, Vers 10. Hab keine Angst. Warum? Warum müssen sich Christen in der Verfolgung nicht fürchten? Weil Gott eingreift und die Bedrängnis entfernt? Weil Gott wieder Reichtum schenkt? Weil die Lästerungen aufhören? Nein. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Das Gegenteil. Es kann noch heftiger werden. Einige kommen sogar ins Gefängnis, steht da. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen. Und im damaligen Kontext heißt ins Gefängnis werfen Folgendes. Man wird ins Gefängnis geworfen und dann kommt der Prozess und der konnte einen vierfachen Ausgang haben. Man wird freigelassen, das ist möglich, ja. Zweite Möglichkeit ist, man wird verbannt auf eine einsame Insel wie Johannes. Dritte Möglichkeit, man wird entrechtet, man verliert alles Hab und Gut. Und die vierte Möglichkeit, man wird zum Tod verurteilt. Märtyrer. So wie Stephanus, Petrus, Paulus, Antipas, Kapitel 2, Vers 13 steht das auch. Eine Möglichkeit so. Und Jesus sagt, und wenn du das erlebst so, dann wird das eine Prüfung sein für dich. Damit ihr versucht werdet. Prüfung. Also wenn wir diese Prüfung erleben, dann zeigt uns das selbst, ob wir Jesus Christus wirklich nachfolgen oder ob alles nur Heuchelei ist. Ich finde das eine unglaublich heftige Aussage von Jesus. Unglaublich radikaler Text so. Jesus sagt der Gemeinde, der Teufel wird. Es ist der Teufel, der dieses Leid bewirken wird. Und der Teufel hat ja immer das Ziel, die Gemeinde von Jesus zu zerstören. Und er versucht das weltweit, in Nordkorea und wo auch immer, dadurch, dass er Verfolgung bewirkt. Weil er will, dass die Christen harmlos werden gegen ihn. Darum versucht er, die Christen, die Gemeinde mit zu zerstören. Durch Verfolgung. Aber ich habe den Eindruck, diese Strategie des Teufels ist gar nicht so erfolgreich. Denn gerade an den Orten, wo Christen verfolgt werden, wächst die Gemeinde von Jesus. Das ist noch spannend. Verfolgung, meine ich, ist gar nicht so ein effektives Mittel des Teufels. Aber der Teufel hat noch andere Strategien. Zum Beispiel Verführung. Das ist vielleicht eher das, was er bei uns in der Schweiz versucht. Der Teufel versucht, dich und mich zu verführen, dass wir harmlos werden im Glauben. Dass wir irgendwie den Fokus nicht mehr auf das setzen, was Jesus wichtig ist. Kennt ihr das so im Leben? Man ist mit Jesus unterwegs, geht aus dem Gottesdienst, seit 2 Jahren wieder ausgesendet und dann kommt die Versuchung, die Verführung so. Und plötzlich ist alles andere wichtiger. Ich kenne das in meinem Leben auch. Aber ich habe auch den Eindruck, in der aktuellen Zeit gibt es eine ganz starke Versuchung für uns Christen in der Schweiz. Das ist Corona. Und ich möchte jetzt da nicht politisieren oder da in ein Wespennest hineinstechen. Aber manchmal beschäftigt es mich schon, wie missionarisch gewisse Christen sein können gegen Corona. Und ich wünsche mir manchmal nur ein bisschen davon für Jesus. Das ist so eine unglaublich effektive Strategie, dass wir den Fokus verlieren aufs Eigentliche. Verführung. Es gibt auch andere Verführungen. Die dritte Strategie des Teufels ist, wie er Gemeinden zerstören möchte, ist durch Streitigkeiten in den Gemeinden. Dass wir plötzlich lieblos werden, einander nicht mehr höher achten, den eigenen Weg als den einzig richtigen betrachten. Denken so und nicht anders und zischt, gange. Und wenn ich jetzt so diese drei Strategien des Teufels so erwähnt habe, so Verfolgung, Verführung und Streitigkeiten, dann meine ich, die zweite Strategie kann Einzelne so wie aus der Bahn werfen. Aber die dritte Strategie kann Gemeinden zerstören, dass wir wirklich nicht mehr effektiv sind. Ich habe diese Predigt gehalten, da über das zweite Sendschreiben im September, ein Tag bevor die Zertifikatspflicht eingeführt wurde in der Schweiz. Wir standen als Gemeindeleitung vorne auf der Bühne. Und haben gesagt, jetzt kommt eine unglaublich schwierige Zeit auf uns zu. Eine große Zerreißprobe. Ich hatte einen Stein dabei. Ich habe gesagt, die Zeit, die jetzt kommt, ist wie so ein Stein. Sie kann für unsere Gemeinde zu einem Stolperstein werden oder zu einem Trittstein. Und ich habe die Gemeinde inständig gebeten, die Liebe nicht erkalten zu lassen, den anderen höher zu achten. Wisst ihr, wir hatten in unserer Gemeinde irgendwie keine andere Möglichkeit, als 2 Orte einzuführen, einen mit Zertifikat und einen ohne, obwohl wir das nicht wollten. Sonst hätten wir mehrere Gottesdienste und wie auch immer, oder? Wenn man so viel ist. Und wir haben dann gedacht, gut, im Gottesdienst machen wir ohne Zertifikat. Jeder soll zu Jesus kommen können, egal wie er dazu denkt und so. Und dann machen wir eine Übertragung mit Zertifikat. So. Aber es wurde auch zu einer Zerreißprobe. Und plötzlich hat man sich nicht mehr gesehen und ja, es war eine schwierige Zeit. So. Und dessen haben wir eine wunderbare Möglichkeit gefunden. Wir treffen uns draußen dann nachher und trinken zusammen Kaffee. Und seither ist wieder Friede. Sag mal, so hinter vorgehaltener Hand, in der FGARO gibt es eine verbindende Mitte. Das ist Kaffee. Ich hoffe, ich mache nur einen Witz. Manchmal, okay. Aber das ist doch mein Anliegen so, dass wir als Gemeinden wie zusammenbleiben. Und dann gern hei. Und wenn es dazu ein Kaffee braucht, trinken wir ein Kaffee. Irgendwie müssen wir einander ja kennenlernen. Aber bitte, lasst nicht zu, dass der Teufel euch verführen kann und auch nicht, dass er die Gemeinde zerstören kann, indem wir streiten. Der andere plötzlich nicht mehr so wichtig genommen wie uns selber. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Warum? Warum brauchen wir keine Angst zu haben, auch wenn es schwierig wird in Zukunft? Noch 3 Punkte. Erstens, Psalm 23, dort sagt der Psalmist, und ob ich schon wandere im dunklen Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist ja bei mir. Das darf ich euch mitgeben. Jesus ist bei dir, auch wenn es schwierig wird. Das Zweite, was hier steht, ist 10 Tage. Ich weiß nicht, was diese 10 Tage bedeuten. Smyrna wusste es wahrscheinlich, aber für mich bedeutet das, alles Leid ist nur begrenzt, und zwar so lange, wie Gott es will. Luther sagte mal, der Teufel ist wie ein bissiger Hund an der Leine Gottes. Gott bestimmt, wie lang die Leine ist. Gott hat alles in der Hand. Er hat das letzte Wort. Und das dritte noch, die Krone des Lebens, steht da. Und am Schluss, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Es lohnt sich, durchzuhalten. Hab keine Angst vor dem zeitlichen Leiden, denn es kommt eine Unendlichkeit ohne Leiden. Also, Jesus ist mit dir. Das Leid ist begrenzt und es gibt eine Entschädigung für alles. Jetzt haben wir dieses Sendschreiben gemeinsam betrachtet. Und ich möchte noch die Frage aufwerfen. Was ist jetzt das, was Jesus der Gemeinde in Smyrna sagen wollte und was der Heilige Geist heute unserer Gemeinde hier sagen möchte? Und ich glaube, es ist, sei treu bis zum Tod. Treu Jesus nachfolge, was auch immer das bedeutet. Sei treu, lies treu in deiner Bibel, bete treu, besuche treu die Gemeinde, folge Jesus treu nach, ohne Kompromisse. Treu, auch wenn das Leiden bedeutet. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, warum folgst du Jesus nach? Folgst du Jesus nach wegen Jesus oder wegen dem, was er dir geben kann? Das zeigt sich dann, wenn wir mal nicht mehr haben, was uns Jesus geben kann. Vielleicht keine Gebetserhörung erleben, keine Wunder erleben, keine Erlebnisse machen mit Jesus im Glauben. Folgen wir dann immer noch Jesus nach? Oder sagen wir jetzt, so brauche ich das ganze Gestürm nicht da? Wir sagen Jesus ab. Hab den Eindruck, dass wir schnell so leben, so im Sinn von Jesus, folge du mir nach. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, folgt mir nach. Und wir leben oft so, Jesus, folge du mir nach. Schau, ich möchte den Beruf, den Ehepartner, so viel Geld. Jesus, segne, was ich mir vorgenommen habe. Folge mir nach. Und wenn es dann mal nicht so kommt, sind wir enttäuscht von Gott. Aber wer so lebt, dass er sagt, ich führe, du Jesus mir nach, der macht Jesus zum Gehilfen, dem er so lange treu ist, wie er seinen Willen, wie er meinen Willen tut. So. Jesus aber sagt, ich will, dass du mir nachfolgst, und zwar bis zum Tod. Und ich möchte dich fragen, wie weit bist du bereit, für Jesus zu gehen? Jesus war bereit, für dich bis in den Tod zu gehen. Und wie weit bist du bereit zu gehen, bis es das Portemonnaie betrifft? Jesus, ich folge dir schon nach, aber nur gerade, wenn es so viel kostet. Und Jesus, ich folge dir nach, bis es meine Ferien betrifft. Also die muss ich dann schon noch zu meiner eigenen Entspannung haben. Oder Jesus, ich folge dir nach, aber nur so weit, dass es auf keinen Fall meine Arbeitsstelle kostet. Jesus, ich folge dir nach, bis zu meiner Bequemlichkeit. So weit. Und jetzt, liebe Gemeinde hier in Zürich, muss ich euch etwas gestehen. Thomas hat mich ja angefragt, diese Predigt zu halten, und ich habe dann gesagt, sofort klar. Und dann habe ich gesehen, es ist die zweite. So. Und denkt, alle anderen hätte ich lieber gehabt. Das ist das Sendschreiben, das ich am wenigsten gerne habe. Warum? Ich bin so leidensscheu. Ich habe 1000 Ausreden, warum ich nicht. Nur mal gerade so weit so. Diese Predigt trifft mich selbst im Innersten. So die Frage, wie weit bin ich bereit, für Jesus zu gehen? Und immer wenn ich darüber nachdenke, muss ich ehrlich sein, sagen, ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, wie weit ich gehen würde für Jesus, wenn es darauf ankommt. Es wäre einfach zu sagen, ja klar, wenn ich in Nordkorea wäre oder so, dann. Aber ich weiß es nicht. Aber eines möchte ich. Ich möchte Jesus einfach mein Leben geben und sagen, Jesus, du musst mir helfen. Dann, wenn es darauf ankommt, dir treu zu sein. Das ist mein Wunsch. Jesus, du musst in mir selbst treu sein. Jesus möchte, dass wir alle dort, wo er uns hingestellt hat, treu sind, nahe bei ihm bleiben und auch gehen, wohin er uns führt. In Smyrna war damals ein junger Mann in der Gemeinde, als dieser Brief vorgelesen wurde. Polycarp war 20-jährig etwa. Dieser Mann wurde später zum Bischof oder Vorsteher der Gemeinde, vielleicht sagt man heute Pastor, wie auch immer, dieser Gemeinde. Und im Jahr 155 nach Christus, also etwa 60 Jahre nachdem dieser Brief vorgelesen wurde, da war Polycarp 86, da hat er erlebt, was Jesus selbst vorausgesagt hat. Einige von euch werden ins Gefängnis geworfen. Er war im Gefängnis, dann wurde ihm der Prozess gemacht und der Statthalter forderte ihn auf, sein Alter zu schonen und seinem Glauben abzusagen. Und da antwortete Polycarp, das ist wirklich so überliefert, 86 Jahre habe ich Christus gedient und er hat mir nur Gutes getan. Wie könnte ich meinen König lästern, der mich erlöst hat? Und dann wurde er verbrannt. Ich möchte beten zum Schluss. Jesus, ich danke dir, dass du mir treu warst bis zum Tod. Uns. Dass du für mich gelebt hast, für mich gestorben bist. Und Jesus, es ist mein Wunsch für mich und für uns heute Morgen, dass wir dir auch treu sind. Bis zum Tod. Und Jesus, ich weiß aus meinem eigenen Leben, dass ich sehr oft leidensscheu bin. Menschenfurcht habe. Und irgendwie von mir her nicht bereit bin, bis zum Äußersten zu gehen. Jesus, ich danke dir, dass du bereit warst, für mich bis zum Äußersten zu gehen. Und ich bitte dich jetzt, dass du mir hilfst, auch für dich bis zum Äußersten zu gehen. Und Jesus, ich bitte dich, dass wir heute Morgen wie diese Entscheidung neu treffen können. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt, aber wir wollen dir treu sein. Ja, Jesus, ich wünsche mir, dass wir heute wie entscheiden, dass du, Jesus, das Zentrum unseres Lebens bist. Jesus, ich will durch die Kraft des Heiligen Geistes auf dich hören und das tun, was du mir sagst. Zu jeder Zeit, an jedem Ort, um jeden Preis, was immer es sei. Jesus, hilf mir, hilf uns. Amen.